Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. IPF Worlds in Chemnitz. So lief unser Team-Meet. Und so viel Geld solltest du für dein Coaching bezahlen.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host aus Berlin, Mr. Maximilian Raabe. Herzlich willkommen.
Das bin ich.
Hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder da. Letzte Woche kleines Malheur passiert, könnte man sagen. Und das haben wir dann auch nicht mehr gerettet bekommen, weil hier ja natürlich hartes Business und Stress am Start waren, weil natürlich die IPF Worlds in Chemnitz, Germany stattfanden. Und unsere Folge ist wieder einmal den fehlenden Speicherplatz erlegen gewesen. Oder den,
die Folge ist jetzt wahrscheinlich in Bitcoin konvertiert worden oder so.
Ah, na dann ist ja ein bisschen was wert, das ist doch auch schön. Aber wir sind wieder da, wir haben Eindrücke gesammelt, wir sind hyped. Und ja, Maxi, wie hast du die letzte Woche wahrgenommen? War ein bisschen stressig, oder?
Es war kräftezehrend, aber wie so viele wichtige Sachen im Leben, im Moment sehr anstrengend, aber im Nachhinein betrachtet sehr, sehr erfüllend. Also war mir schon auch da klar, das ist gerade ein Hassel, aber man wird sich danach freuen, dass man es gemacht hat und diese ganzen Impressionen danach verarbeitet. Und ja, aber gab einige Impressionen, ne?
Also wenn wir jetzt anfangen müssten aufzuzählen, ich würde wahrscheinlich eine halbe Stunde durcherzählen können. Ich fand, also Isas Wettkampf war natürlich second to none, extrem krass, emotional sehr, sehr geladen und das war, also ich bin mir relativ sicher, dass wir der Welt gezeigt haben, wie eine Powerlifting-Crowd aussehen kann, wenn man sich anstrengt. Das war wirklich, das hat ja fast Fußball-Choreo-Vibes. Also da kann,
das war echt geil.
Das war wirklich krass und ich glaube, das war da auch im Nachhinein, kam dann viel Feedback auch in die Richtung, dass da wirklich viel Stimmung war. Und das kann man nur allen AthletInnen wünschen, dass sie so einen Supporting Cast dabei haben, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe jetzt noch nicht so richtig Stimme wieder, aber ich kann wenigstens halbwegs reden. Aber ich sag's mal so, meine Gesangsstimme ist noch nicht wieder vollständig hergestellt. mit der Kopfstimme habe ich immer noch Probleme. Aber ja, also es war.
Der Kirchenchor ist sehr enttäuscht von dir gerade.
Ja. Ja, aber die wussten, ich habe es vorher angemeldet. Die wussten das.
Ja, ja.
Ja, also es war also erstmal ganz, ganz fettes, fettes Dankeschön an alle von der Bird Gang und auch Außenstehenden, die da vorbeigekommen sind, Stimmung gemacht haben. Das war ein beispielhaftes Verhalten dort und ich denke, da können sich viele Powerlifting Worlds Crowds noch ein bisschen was abgucken und eine Scheibe abschneiden.
Also man hat es auch, ich habe da nachher nochmal den Livestream ein bisschen geguckt. Und ich hatte das Gefühl, sonst war nicht so viel Krach im Hintergrund, oder? Also es war schon cool. Ich fand, hier Pavel hat ja auch gesagt, das einzige Mal, dass er so eine Stimmung auf den Worlds gesehen hat, war nicht auf den Worlds, aber bei Sheffield. Und also sonst hast du gar keine Stimmung irgendwie so richtig. Mhm. Und ich hatte hier Jason Trampley sich mit dem Athleten unterhalten hören. Und der meinte wohl auch, ja, hier German Crowd is crazy. Und das war wirklich cool, fand ich, dass wir da gar nicht so als, oh, wir sind stolz auf uns und haben hier uns als Deutschland gut repräsentiert, aber warum auch nicht, ne? Also wir haben uns schon gut repräsentiert, weil ich finde es auch wichtig, dass man so den Athleten auch den Respekt zollt und einfach Stimmung macht, ne? Also für mich most favorite Moment, warte mal sehen, ob ich den Namen noch finde. Nee, den finde ich auf gar keinen Fall. Wie war der japanische Lifter? Das war ein 83er, ne?
Scheiße, ja.
Muss ja. Oder ein 93er.
Nee, ich glaube, es war ein 83er. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt.
Ich finde ihn gerade nicht. Man müsste ja. Ah, ja, ich habe ihn mit den zwei gefällten Deadlifts. Nee, das war ein anderer mit zwei gefällten Deadlifts. Aber ich glaube. Mal gucken, wenn ich ein Y hier reinhämmer. Yamashita Kanta. Das war er. Yamashita. Der Kollege war auch vorher im Berlin Strength. Da waren die Japaner Und hat ja auch irgendjemand getweetet hier, Sieger der Herzen, die waren einfach süß, ne? Die sind alle da vorne gerannt, jedes Mal, wenn der Lifter dran war, Stimmung gemacht. Und ja, Yamashita hatte nicht seinen besten Tag. Hat schon nur einen Bankversuch reinbekommen, den zweiten. Beuge lief okay bei ihm und dann hat er einfach seine ersten beiden Deadlifts mit 280 gefailt. Und ich muss sagen, immer wenn deutscher Lifter war, standen alle, haben geklatscht und Stimmung gemacht. Shoutout auch an meinen Namensvetter aus Österreich, der da mal eine Trommel organisiert hat. Ich bin echt reingekommen und dachte so, oh, Trommel wäre jetzt geil, wie beim Handball. Und dann auf einmal stand auch einer da. War richtig geil. Auch bei Weltrekorden aufgestanden, alle richtig Stimmung gemacht. Ich glaube aber, die krasseste Stimmung, oder zumindest vergleichbar, war, als Yamashita seinen dritten Deadlift heben wollte, zweimal 280 gefailt, wäre gebombt und einfach die ganze Halle stand, ist komplett insane gegangen, hat so gestampft und gebrüllt, er kommt raus, du siehst schon bei ihm so richtig den Honor-Gedanken, so ein richtiger Anime-Charakter, verbeugt sich auch erstmal vor allem so, geht an die Hand und zieht die Scheiße hoch. Das war so geil, alle komplett ausgerastet, er sich auch vor allem so verbeugt und hast du gesehen, er ist seinem Coach gerade einfach angefangen zu heulen, das war so geil. Also, das war, glaube ich, so mein absolutes Highlight.
Das war schon sehr herzerwärmend, also das ganze Ding, boah, brutal, ja, als du es jetzt wieder aufgerufen hast, habe ich auch fett Gänsehaut bekommen. Ja. Ich glaube, Joe, der Sprecher, hat dann auch gesagt, now or today we're all from Japan. Und dann, also ne, wir machen jetzt alle Stimmung und sind solidarisch und genau so war das halt. Und er hat versucht, so ein bisschen Kontenance zu wahren, dann der Japaner und
du hast gesehen, also richtig keine Emotionen, alles so sehr formell und dann ist halt richtig aus ihm rausgebrochen, hat richtig angefangen zu weinen.
Ja,
das war so geil.
Dafür liebe ich es halt, ne? Also, das war schon sehr, sehr heftig. Also, dickes L an alle, die es verpasst haben. Aber das war, ja, ey, also das war, glaube ich, Performance of a Lifetime. Ich glaube, ich bin mir sicher, sowas werden wir sehr, sehr lange nicht wieder erleben in dem Ausmaß. Habe jetzt ein paar Worlds mitbekommen und da war.
Hoffentlich schon,
aber ich kann es mir wirklich nur schwer vorstellen, dass man das so auch ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchzieht und da die ganze Zeit laut ist und Vollgas gibt. Ich meine, also wann bringst du denn mal, also vergleich das mal mit einer LM. Stell dir mal vor, gut, da kommt LM. Jetzt ein Typ mit einer Trommel hin, so, der wird halt dumm angeguckt. Und deshalb hatte ich auch ein bisschen Angst davor, die WM hier in Deutschland zu haben, weil ich mir dachte, na, dann sitzen hier reihenweise alte Männer da und gucken grimmig und dann passiert nichts. Ja. Aber ich wurde up and proven wrong und das auch sehr gern. Also fand ich, hat mich sehr gefreut. Also bin ich sehr happy mit. Ja, ich glaube, die spannendste Klasse für mich waren die 76er. Das war sehr, sehr krass. Da war es quasi bis zum letzten Deadlift ein dreifaches Rennen um Platz 1 zwischen Carlina Tongatea, Crannon Warford und Laura Motala. Und hätte jede von denen machen können. Ich hätte Laura auch sehr gegönnt. Ich gönne es Carlina, die es jetzt am Ende gemacht hat, auch sehr. Und ja, fand es sehr spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, würde generell sogar sagen, und da habe ich mit einigen Leuten auch schon drüber gesprochen, ich fand auch die weiblichen Klassen deutlich spannender im Schnitt als die Männerklassen. Da war es irgendwie, also zumindest hatte ich den Eindruck, dann recht früh immer klar, wer gewinnt, oder da war es dann so nach dem ersten, zweiten Deadlift dann schon relativ deutlich. Und in 120er war es dann nochmal ein Battle, die 105er war dann aber als McDouble Thick Anthony McNaughton da seinen ersten Deadlift drin hatte, war es, glaube ich, dann auch schon, oder seinen zweiten war es dann durch. 83er war bis zu Ade Omisakens YOLO Pull, war es eigentlich auch ziemlich eindeutig, dass Joe das Ding macht. Kiel, Austin, so, das waren halt alles keine super closen Wettkämpfe, das war halt dann ziemlich deutlich. 93er war ziemlich eng, das hat auch richtig gebockt anzugucken. Und ja, das war so mein Eindruck von den Worlds. Gerne wieder. Wäre natürlich geil, das jedes Jahr hier so um die Ecke zu haben, aber so ist es natürlich ein bisschen was Besonderes.
Das war für mich so der erste internationale Wettkampf. Und ich kann das nochmal erzählen. Also es war ganz anders als erwartet. Ich dachte, man ist ein bisschen mehr starstruck und alles ist so ein bisschen unrealer. Aber es war eher so wie so ein, das Gegenteil, eigentlich wie so ein Wachwerden und so ein, guck mal, da ist Alba und da ist der und die und alle war so da und weil man die halt tausendmal auf YouTube gesehen hat, war es eigentlich so fast schon wie normal und ja. Ich weiß auch nicht, so dann wenn man jemanden nur auf einer Scheibe sieht und dann aber mal im realen Leben, reiht das sich halt doch ganz gut in die anderen Menschen und ich hätte gedacht auch, das war ja das Erste, was ich dir gesagt habe, ich hätte gedacht, wenn man die in Real Life sieht, dass man so sagt, ja, okay, in echt oder im Vergleich sehen die ja nochmal viel, viel krasser aus und dann weiß man auch, wo das herkommt. Und ich fand, es war eigentlich sogar das Gegenteil, dass die, klar, alle jacked waren, sowas jetzt nicht. Manche von bestimmten, aber bei bestimmten Gewichtsklassen, sagen wir mal so, hatten dann schon sehr verdächtige Dehnstreifen auf den Schultern, wo man sich dann auch gedacht hat, okay, interessant. Aber so viele, auch ein Joe Bornstein, der ist nicht schwach, aber so einen siehst du hier auch in jedem Fitnessstudio, hätte ich jetzt mal gesagt, von der Statur und von dem Muskulatur und Frame. Und deswegen, was mich dann aber wiederum noch mehr begeistert hat, wie das einfach aussieht, wenn so jemand 300 Kilo auf dem Rücken hat. Wie einfach diese Platten links und rechts und du siehst diesen Körper und du weißt ja, was es bedeutet, also ungefähr, ich habe jetzt noch nicht 300 Kilo auf dem Rücken gehabt, aber du weißt ja, was das ungefähr bedeutet. Und du siehst einfach, wie sich dieser Körper darunter trotzdem bewegt. Und das war wirklich beeindruckend. Also für mich ein großer Anti. Oh, jetzt Kona musste da sein. Aber der pocht ja auch immer, ne? Muskulatur, Assistenzen wichtig. Und das sind sie auch. Für mich aber, was ich da mitgenommen habe, ist, wie viel du eigentlich aus einem Muskel rausholen kannst. Und Hebel kommen natürlich dazu, Muskelansätze, alles Sachen, die man nicht verändern kann, Ansteuerung. Aber was man anscheinend doch noch aus einem Muskel rauskriegt, einfach beeindruckend.
Ganz deiner Meinung.
Muss man natürlich trotzdem balken, dann aus noch mehr Muskeln kann man natürlich noch mehr rausholen, also das ist ja nicht widerlegt. Aber ja, also einfach am insanesten fand ich, wie für mich die langweiligste Klasse war, glaube ich, die 84er. Aber mit einfach,
Amanda Lawrence.
Ja, jetzt nicht, weil Amanda so viel besser war als alle anderen oder so, aber weil einfach die nicht viel krasser waren als die zwei Klassen davor bei den Frauen. Wenn ich mir jetzt nur die Ergebnisse angucke, okay, im Schnitt natürlich schon, aber wir hatten hier in der Klasse drunter Benchpresses mit 150, 145 und noch krasser in der 69er, da ja auch 150 von Agatha, von Carola Garra, die benchen einfach mal alle 150, so was. Und dann macht Amanda die stärkste Bench mit 132, danach irgendwie, ja, hier war 135, dann auch nochmal 132. Aber auch die Deadlifts, ne, klar, die sind schon krasser nochmal, 255, hier Weltrekord mit 279,5, alles stark.
69.
Hä? 269,5, ja. Aber dann hast du auch im Flight davor Leute, hier Crennan, die einfach 262,5 aufgelegt hat. Als 76er Frau, so denke ich mir so, what the fuck?
Ja.
Warum sind die alle viel, viel stärker als ich?
Das wäre wirklich mal sehr, sehr interessant, aber auch herauszufinden, warum dieser Drop-off irgendwie in der Klasse dann so ist. Also die 84er ist irgendwie, ich meine, bis auf Amanda Lawrence, die das Ding halt seit Jahren komplett durchdominiert.
Ja.
Also wie gesagt, kickt mich auch nicht so sehr. Irgendwie ist da die Dichte nicht so heftig, gerade wie du schon sagst, wenn man so auf die Klassen darunter schaut oder auch darüber. Ja. Ich meine, was da dann passiert, ich meine, klar, die haben dann noch mal deutlich mehr Luft und es ist ja dann nicht eine Klasse höher im Sinne von, da kommt einfach 10% mehr Bodyweight drauf, sondern da kommen halt unter anderem 20-30% mehr Bodyweight drauf oder noch mehr. Aber ja, auch dickes Shoutout an Brittany Schlater, die es geschafft hat, Sonita zu schlagen.
Ja, war auch stark. Mal jetzt, um das so ein bisschen zu vergleichen, also ich bin überhaupt nicht vertraut mit den GL-Points, mit diesen IPF-Points, aber wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie viele Leute haben über 110 in jeder Klasse geschafft, ne? Dann waren es halt zwei Leute in der 84er, in der 76er waren es vier, also gleich mal doppelt so viele. Und in der 69er waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der 63er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ja. Also halt deutlich mehr krasse Ausnahme. Und was ich jetzt auch nicht gedacht hätte, in der 84er, lustigerweise auch vier Leute. Also brutal. Nee, aber genau, die anderen Gruppen fand ich total beeindruckend, auch super spannend. Ich hatte Crennan irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht wieso, aber die hat ja da übelst abgeliefert. Hier 222,5 gebeugt, 127,5 gedrückt und dann 245 gehoben. Die hat ja 262,5 probiert und die hat auch bestimmt so 5 Kilo weniger, hätte sie dick geschafft. Ne? Die war ja irgendwie im Lockout gerade so hängen geblieben, ne?
Genau, da ist sie dann so nach hinten geschiftet, gerutscht und wollte dann die Hantel so übers Bein hochziehen. Das hat dann natürlich nicht so geklappt.
Aber schon, dass sie das überhaupt übers Knie bekommt, denke ich mir so, was ist hier los? Auch war das Aid, der dann nochmal Joe überholen wollte?
Ja, ja.
Da ich meine, er hatte zwar die 367,5 gefailt, aber es war, glaube ich, wegen irgendwas Technischem, ne? Irgendwie so Wobble. Irgendwie
Grip aufgegangen.
Irgendwie sowas.
Das war aber dann so ein bisschen Problem, ja.
Technisch, ne? Und dann kommt auf einmal, hier, Joe macht den Weltrekord, 372,5. Hammer Lift, ne? Hat jetzt zwar nicht ganz an 100 angeknüpft, aber ist ja auch internationale Bühne, höherer Druck, 890, Weltrekord im Total, kranke Leistung einfach. Und dann kommt einfach Edo Musakin raus und ja, alle klatschen natürlich, jubeln, keiner glaubt daran, ne? Keiner glaubt. Er hat ja auch 385 und hat für den Sieg gezogen wahrscheinlich, ne? Ich weiß gar nicht.
Wäre, glaube ich, Sieg geworden, ja.
Ja, stimmt, weil er seinen zweiten gefailt hatte. Dann hätte er, glaube ich, knapp 50 Kilo plus bekommen und dann wäre er vorbeigezogen. 385 geladen und ganz ehrlich, hast du geglaubt, dass die sich mehr als 2 Zentimeter Never. Bewegen?
Nee. Null. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob ich zu dir oder zu Isa gesagt habe, ich so, na, das wird nix.
Ja,
ich meine, ich habe ja auch recht behalten, so, aber keiner hätte es gedacht und der zieht es halt fast bis in den Lockout, ne?
Das war komplett krank, also.
Total.
Da zieht er das einfach wirklich bis vor den Lockout. Ich denke mir, selbst wenn er das nur bis zum Knie hochbekommen hätte, ne? 385 Kilo. Ich weiß noch, so vor ein paar Jahren haben wir gewartet, dass endlich mal jemand 400 Kilo hebt, so in der IPF, so, wenn Eddie Holder die 500 macht, denke ich so, oh Mann, jetzt müsste doch mal. Und es war einfach beeindruckend, was, also finde ich cool, dass da die Leistungen anknüpfen, dass da auch viele in der Bank neue Rekorde gemacht wurden. Anthony McNaughton hat hier 250,5 Weltrekord, der hatte schon im zweiten. Dann Devin Williams hier mit seinen 265,5. Geil.
Also ultra krank. Highlight.
Vor allen Dingen im Nachhinein, genau. Ich freue mich da nochmal reinzugucken und da nochmal auch in die Lifter so ein bisschen einzusteigen, die man noch nicht so auf dem Schirm hatte.
Genau, das meine ich auch. Also ich fand, wir haben ja in unseren Skill-Meetings dann immer versucht, irgendwie die Leute und die verschiedenen Archetypen rauszuarbeiten und wen könnte man da nehmen und haben wir uns ja unter anderem auch Devin Williams sehr intensiv angeguckt und jetzt kommen da einfach nochmal mehr Player auf die Bühne, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist mal interessant zu sehen, was der so macht oder dass man auch die Klassen so ein bisschen runterarbeitet und nicht nur schaut, okay, wer hat die Klasse, also welcher Outlier gewinnt jetzt so eine Klasse, sondern was macht der Durchschnitt dieser Klasse an der Weltspitze, um so gut zu sein. Und das wird die Aufgabe für uns, zumindest für die nächsten Wochen und Monate, denke ich. Ja. Und es wird sehr, sehr interessant. Und ja, wir haben die Worlds-Woche natürlich auch noch für ein anderes Event genutzt. Willst du uns da mal kurz durchführen?
Wir hatten unser Bird Gang Team Meet, kleines Teamtraining gemacht. Danke nochmal an alle, die da waren, von meinen Leuten und auch von Falks Gang. Es war eine richtig coole, einfach cooles Kennenlernen, aber ich fand auch einfach, wenn man alle mal auf einem Haufen hat und vielleicht ein paar Leute sich da PRs hinlegen oder PR-Versuche, war dann schon eine sehr, sehr coole Stimmung, fand ich. Also, gab ein paar Highlights natürlich. Gero mit seinen 280 nach 270 dann nochmal 280 geladen und die gezogen. Ja. Dann, ich hau's jetzt auch mal raus, ne? Jetzt alle auch, die immer gerne zuhören. Hendrik hört ja auch gerne mal rein. Da habe ich mich wirklich gefreut. Der hat erst 240 geladen und die gefailt. Da habe ich aber schon gesehen, irgendwas ist da einfach technisch schief gegangen. Der war beim Reinwetschen gar nicht so richtig an die Stange rangekommen und dann am Knie irgendwie verreckt. Und da habe ich auch schon gemerkt, so, die Stimmung ist da nicht nur für 5 Minuten, glaube ich, schlecht. Und meinte dann so, ja komm, jetzt war technisch, Haag-Aktor. Er hatte ja schon einen richtig starken Double-PR vorher gemacht, am selben Tag und einen Bank-PR, ne, musste man sagen. Und dann habe ich auch gedacht, komm, bist ermüdet, alles cool, hier ist 1000 Grad, so nächstes Mal passt das, ne? Dann bin ich weggegangen zur Bank und auf einmal höre ich nur die Leute hinter mir übel schreien, dreh mich um, auf einmal zieht er die einfach nochmal, die 240 geschafft. Das war richtig geil.
Ja, ja. Habe ich dann auch nur so nebenbei noch mitbekommen und habe mich dann damit eingereiht. Aber ja, ich kann da nur zustimmen. Es war ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr spaßiges Event. Vor allem erstmal so überhaupt die Leute kennenzulernen. Es ist halt Online-Coaching, ne? Die Leute siehst du dann halt auch nicht immer. Hab, glaube ich, immer noch so 2-3 Leute in meinem Team, die ich in meinem Leben noch nie persönlich getroffen habe. Und so eine Chance hier mal zu nutzen, wenn sowieso alle oder einige dann sich so einen Riesenwettkampf angucken, sich zu treffen, zusammen zu trainieren, ein bisschen Spaß zusammen zu haben. Und ja, also es hat extrem Spaß gemacht, auch mal bei den anderen Leuten mit drüber zu gucken, was ich ja, habe ich ja auch schon gesagt, ne, was ich dann auch sehr schätze, ist, dass man da so ein bisschen durchrotieren kann. Wir haben ja dann beide zu dem Zeitpunkt nicht mehr trainiert. Und es war auch absolut richtig so, weil wir dann immer so durchrotiert sind und jeder mal so die Trainees des anderen genommen hat und da versucht hat, mal noch ein bisschen Input zu geben. Haben uns natürlich vorher abgesprochen. Und das Gefühl zu haben, okay, vielleicht hilft da anderes Wording oder eine andere Perspektive einfach nochmal, um das vielleicht noch ein bisschen anders voranzutreiben. Es hat, fand ich, extrem Früchte getragen. Auch die Leute, die nicht bei uns jetzt irgendwie im Coaching-Team waren, dass die dabei waren, damit geholfen und gesteckt und dabei waren und gute Stimmung gemacht haben, hat wirklich extrem gebockt und hat uns, glaube ich, auch ein bisschen angefixt, das regelmäßiger zu machen.
Auf jeden Fall
da haben wir schon eine kleine, genau, wir haben eine kleine Sache in Planung. An der Stelle möchte ich mich auch nochmal oder in unserem Namen auch sehr, sehr herzlich bei Pavel Jurczynski und Ula Jurczynska bedanken, die sich die Zeit genommen haben und quasi als Stargäste mit dazugekommen sind, dann auch nochmal bei den Leuten mit drüber geguckt haben, selbst noch trainiert und ja, also ich meine, wie krass ist das einfach, die Coaches von der besten Powerlifterin aller Zeiten, unabhängig von Gewichtsklasse und Geschlecht.
Es geht um Agatha, wer Pavel nicht kennt.
Ja, genau, wer jetzt Pavel immer noch nicht kennt.
Von ein paar Folgen zurück.
Genau, hört euch die Elite-Folge an. Ja, dass sie einfach zu uns ins Gym kommen, zu unserem Team treffen und sagen, hey, wir sind da, fragt, macht, redet mit uns und alles cool und selber auch noch da sind, Spaß haben. Ja, also kann man den beiden kaum vergelten, auch was sie für uns gemacht haben hier in dem Podcast, was sie für Connections hergestellt haben, ist wirklich unbeschreiblich schön, auch für uns, glaube ich. Deshalb hier auch nochmal fettes Dankeschön, auch wenn die es nicht verstehen können, aber wenn ihr da draußen Kapazitäten habt, dann meldet euch bei den beiden.
Ja, wollte auch nochmal sagen, das ist ja auch auf denen ihr Mist gewachsen, mehr zusammen zu arbeiten. Und da haben die auch gesagt, die wollen einfach auch gerne ihr Wissen teilen und eine Community herstellen. Haben sich ja da auch sehr gefreut, dass sie da mittrainiert haben und uns auch eingeladen. Und ja, ich finde auch gut, dass wir das übernommen haben, nicht so exklusiv unsere Sachen zu machen, sondern auch das Birdgang quasi als Team zu nutzen, dass auch andere Coaches mal drüber gucken, dass wir uns da gegenseitig mit beraten, weil einfach zwei Augen mehr sehen als was? Vier Augen mehr sind als zwei. Und ja, das freut mich immer sehr, dass wir da auch zusammenarbeiten und dann freut sich auch jemand mal, da den zweiten Input zu holen. Oder wenn es eben der andere Coach nochmal genauso sagt, dann weiß der Athlet vielleicht, okay, vielleicht ist da doch was dran. Und manchmal findet er dann halt eben die richtigen Worte, die der andere jetzt nicht gefunden hat. Also das hat mir auch sehr gefallen. Ja, also ich freue mich auf die Wiederholung und da gibt es ja noch sehr viele Geheimnisse, die wir jetzt noch nicht droppen können. Aber ja.
Maybe in den nächsten Wochen, wenn sich etwas entwickelt. Damit möchte ich die Worlds-Woche mal abschließen, abhaken. Es waren viele Eindrücke. Hat mich sehr gefreut, dass es alles so geklappt hat. Und möchte mal einen kleinen Übergang finden. Ich habe nämlich eine Podcast-Folge gehört mit dem guten Elliot Sykes auf Instagram Malicious Lifts, der aktuelle Weltmeister in der Sub-Junior bis 74 und American Champ in der Junior bis 74. Ein wirklich Ausnahmetalent, was Lifting angeht. Da, also alle, die ihn nicht kennen, schaut mal auf seinem Insta vorbei, schaut mal ein paar Wettkämpfe von ihm an. Der Typ ist Madness. Der Typ ist insane. Ultra stark. Und der war bei einem Podcast.
19 ja, Jahre, 305,5 Kilo Kniebeuge. 182,5 Bench und 312,5 Deadlift, obwohl er halt im Gym schon mehr gemacht hat, ne? Glaube ich sogar. Mhm.
Ja.
Als 19-Jähriger.
Ist er nicht erst 18?
Na, hier steht schon 19 beim letzten Meet. Und da hat er dann auch seine 805 getotelt.
805, ne? Also geisteskrank.
580 Dots ist eine Ansage als 19-Jähriger. Ja.
Der Typ ist quasi noch ein Kind, ja.
Also es Erklärung, das sind 30 Dots mehr als die besten in Deutschland je hatten.
Genau, um das mal einzuordnen. Das, ja, genau, hilft sicherlich sehr weiter. Und es steht natürlich völlig außer Frage, dass der Typ ein Ausnahmetalent ist und extrem genetically gifted und wahrscheinlich extrem gut auf Training anspricht. Der ist, glaube ich, auch bei RTS jetzt, ne? Seit einer Weile.
Ja, stimmt, ja.
So wie ich das verstanden habe. Also hier die Crew um Mike Tushira.
Den wir auch gesehen haben am Wochenende.
Den wir übrigens auch gesehen haben, genau. Und er saß in einem Podcast und da, die haben irgendwie so ein Format über Hot Takes und er hat dann irgendwie so drei Hot Takes rausgehauen. Und einen möchte ich hier mal ganz kurz reproduzieren. Oder zwei eigentlich. Er meinte, dass viele Trainees oder Athleten und Coaches extrem lazy sind, was Bench-Programming angeht und Technik-Feedback. Eine Sache, das haben die dann auch noch diskutiert, das können wir auch gleich noch machen. Und dass er es nicht vertreten kann, dass Coaches so richtig viel Kohle nehmen, so 200, 250, 300 Dollar im Monat
generell für
Programming und Feedback. Ja.
Das ist ein getrennter Hot-Take, ja? Oder bei so einem schlechten, wo man keine, bei der Bank kein Feedback gibt und alles.
Nee, generell. Und ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden, vor allem, weil diese Verteilung von wer nimmt denn so viel Geld und wer sollte so viel Geld nehmen, ist natürlich ein bisschen verschoben. Ja, ich will jetzt noch nicht zu heiß werden damit, wollte dich mal fragen, wie du das siehst, ob du eins von beiden oder beides oder keins von beiden unterschreiben kannst und mal nachfragen, wie du das so siehst.
Also wie drücke ich mich diplomatisch aus? Gar nicht, das ist die Antwort. Nee, zum Thema Bankprogramming und Technikfeedback. Das sind ja zwei verschiedene Claims, ne? Programming, dass es lazy ist, weiß ich nicht unbedingt. Kommt ein bisschen drauf an, was damit gemeint ist. Also, dass es, wenn es funktioniert, dann funktioniert es ja. Also ob es einfach da zu wenig, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu denke. Also Technik kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt ein oder zwei Leute von anderen Athleten, von anderen Coaches schon übernommen und da wurde gefühlt gar kein Coaching, also gar kein Technik-Coaching betrieben, was die Bank angeht. Vielleicht ein bisschen extrem, aber auf jeden Fall gab es da viel Raum für Improvement, was dann auch sehr schnell einfach angeschlagen hat. Das war auch damals eine Sache, die mir sehr stark geholfen hat, fand ich, als ich angefangen habe als Coach, dass ich bei den Leuten erstmal sehr schnell die Bank nach vorne bringen konnte. Bei Programming würde ich behaupten, dass ich wahrscheinlich nicht so viele genug Programme kenne. Ist halt schwer. Reden wir jetzt von Weltcoaches? Reden wir von Hans und Kretel Coaches? Max Mustermann Coaching?
Also so wie ich ihn verstanden habe, geht es schon so um den Durchschnitt. Schließt da jetzt aber Weltelite-Coaches nicht unbedingt aus. Und ich fand sein Take eigentlich ganz gut. Also er meinte dann auch, also das, was er so mitbekommt, auch mit Leuten, mit denen er in Kontakt steht, ist es immer so, ja, wir machen jetzt irgendwie, fahren so ein Standardprogramm für alle, ne, zweimal die Woche kommt Bench, einmal Larsen, einmal Tempo und dann wird es schon passen. Und dass da einfach relativ wenig noch
an Gedanken dahinter, warum, wann, was.
Genau, ne, dass das einfach nur so dieser Standard, dieses Template da draufgelegt wird und naja, mach jetzt mal, es wird schon funktionieren. Und für viele wird es auch funktionieren, aber dass man das halt noch deutlich besser machen könnte und auch auf die Athleten übertragen, dass die so sehr in die Richtung gehen wie, naja, es ist ja nur Bank, so viel gibt mir das nicht auf mein Total und dann mache ich das einfach irgendwie und versuche da durchzukommen. Ne? Bank guckt sich eh keiner an, da gehen sie ja dann essen und so. Und dass der Sache das so, einfach ja? Nicht so viel. Ja, irgendwie hatte ich den Eindruck auch jetzt bei den Worlds ab und zu, aber.
Okay, verstehe.
So ungefähr, dass man halt, ne, okay, es ist halt, also dass es so abgetan wird, naja, es ist halt Bankdrücken. Und er sieht das nicht so und das finde ich natürlich super. Ich als Bankdrück-Enthusiast schließe mich da natürlich an und würde aber auch genau das teilen. Also ich finde, dass das eben genau die Erfahrung war mit, naja, man, also wenn ich mir so Pläne von Trainees angeguckt habe, von bevor die zu mir gekommen sind, ja, war es dann halt immer so, okay, was da die Standard-Approaches, du suchst dir irgendwie ein Secondary, irgendwie ein Tertiary-Movement aus und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Mhm. Wann und wie die gelegt sind und mit welcher Intensität, ist egal. Wie die Technik aussieht, ist auch erstmal egal. Ne? Das ist dann immer alles so,
ja,
wie du dich wohlfühlst, ne? Leg dich einfach mal hin.
Naja, ich glaube, das ist aber generell eine Kritik am Coaching. Ich meine, bei der Bank ist es wahrscheinlich am offensichtlichsten, weil du am meisten Tage hast und am meisten Räder, an denen du quasi drehen kannst, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Du hast mehr Optionen, Variationen reinzubringen, du hast mehr Optionen, verschiedene Rep-Ranges auszuprobieren, mehr Abstände zwischen den Tagen, so, ne? Also, sagen wir mal, bei Squat mit 2 Tagen hast du halt genau einen Abstand, über den du dir Gedanken machen musst von den Tagen und du hast halt 2 Tage, mit denen du irgendwas machen kannst, so, ne? Bei Banks sind es halt 4 mitunter und wo und wann und was du wie machst. Ja, und das, was ich jetzt behaupten würde, nicht mal nur so, dass die Leute alle nach Schema F das gleiche Template kriegen, aber was ich auf jeden Fall behaupten würde, ist, dass die Leute das ohne System machen. Also so, ja, ich überlege mir jetzt mal, wir können ja mal die Variation jetzt wieder mal reinnehmen. So nach dem Motto. Also ich glaube, die meisten, auch wenn du die Athleten fragst, warum machst du jetzt die Variation? Ja, weil so ein Plan steht. Und so denkt sie aber, dass, weil, also wenn ich mir das dann angucke und versuche ein System, auch wie du jetzt sagst, alte Pläne zu sehen, ist es dann halt oft, ja, kenn einen Athleten, der hat da immer richtig Progress gemacht, wenn er die Variation hat, also kriegst du die auch. Oder ich habe die gut gefunden, deswegen machst du die auch. Oder ja, ich habe gehört, das soll eine gute Variation sein, wir machen die jetzt mal. Beziehungsweise wir machen jetzt mal einfach mal wieder mehr Higher Rap und jetzt machen wir wieder mehr Lower Rap, aber es ist halt ohne System, warum mache ich was, wann, wie überprüfe ich, was funktioniert. Das würde ich schon sagen, dass das fehlt bei vielen.
Ja. Gut, dann sind wir uns da ja schon mal einig.
Ja. Also ich wurde ja auch vorher von anderen gecoacht und da, ich würde, ja gut, man entwickelt sich ja daraus, ne, was man selbst jetzt verbessern kann und da werden sich auch die anderen weiterentwickeln, aber da habe ich halt versucht zu sagen, wie kann ich ein System entwickeln, so eine, wenn dann, wenn das, dann das und wenn das sich wieder aufzweigt, dann gucke ich, ob das so funktioniert oder so, wenn nicht, mache ich das, dass man sich selber zu so ein bei Programmieren heißt es immer so, if-then-Statements baut, indem man sich halt so ein System baut, wie man halt zu einem optimalen Plan hingelangt, beziehungsweise wenn es irgendeine komische Kombination an Pausen, Rep-Ranges, an bestimmten Tagen und Variationen gibt, wie schaffe ich es rauszufinden, welche das sind, die am besten funktionieren für den Athleten und wie schaffe ich es auch zu merken, weil man was austauschen muss. Ja, und ich glaube, da haben sich wenige Coaches mal so einen Gedanken gemacht, wie baue ich mir ein System oder mein eigenes. Oder wie glaube ich ist, ein gutes System?
Ja, ich meine, es ist ja eh am Ende, es gibt ja alles irgendwie und es ist dann am Ende eh alles irgendwie zusammengeklaut, aber die Frage ist, wie klaust du es dir zusammen und wie ordnest du es an? Ja. Aber da auch jetzt in unseren Skill-Meetings und auch vorher fand ich, war immer so die Prämisse bei den allermeisten, finde ich, hat man dann gesehen, wonach werden Assistenzen ausgesucht, naja, du hast halt irgendwie so ein übergeordnetes technisches Problem von mir aus. Mhm. So, lass es von mir aus schwach von der Brust oder so. Naja, was weiß ich. Und das ist halt so ein allgemeines Ding und wird dann so ein bisschen Big Picture betrachtet, von wie kriegen wir diese Technicality aus oder dieses technische Problem aus dem Lift raus und dann fängt man an mit, was weiß ich, Weight Releaser Bench oder so ein Kram, keine Ahnung. Denkt sich dann halt irgendwas aus mit, der hat Lockout-Probleme, dann machen wir mal Banded Bench. So, zum Beispiel. Mhm. Und dann machst du das und hast da jetzt nicht wirklich einen Übertrag, so geht halt eher um die allgemeine Technik. Und bei uns ist es ja jetzt oft so, oder eigentlich ausschließlich so, was muss ich an den Tagen 3 und 4 machen oder 2 und 3 machen, um die Comp-Tage performen zu lassen oder einen Comp-Tag in der Woche performen zu lassen. Also wie lege ich meinen Fokus? Na, habe ich jetzt einen Hauptbanktag in der Woche, den nennen wir von mir aus Primary. Wenn das so ist, ja, okay, was mache ich an den anderen 3 Tagen? Im Regelfall trainieren die Leute irgendwie 4 Tage und folglich auch 4-mal Bench, um diesen Tag gut performen zu lassen. Mhm. So, und dass das alles danach ausgerichtet wird. Und ja, also es hat sich ja so ergeben, zumindest bei uns und auch bei Leuten wie zum Beispiel Sean Noriega, dass das halt so der große Treiber ist, ne? Dass man halt einen Tag in der Woche braucht, der gut performt und der dann auch über den Block progressiert und dass man da dann möglicherweise die Intensität steigert und auch reinholen kann. Und alle anderen Tage sind dafür da, um Fatigue zu managen, um zu primen, um möglicherweise halt technische Sachen anzugehen, aber ultimativ dann dafür da, um diesen Tag gut performen zu lassen. Und ich finde das halt oft nicht so, ne? Das ist halt, okay, wo ist noch Platz für irgendwas, damit wir vielleicht allgemein genügend Volumen haben oder allgemein dieses Lockout-Problem angehen können und so weiter und so fort. Und ich denke, dass Elliot da auch so ein bisschen in die Richtung anspielt. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir können ja mal so ein paar Sachen vielleicht, die man auch mitnehmen kann. Ich meine, früher habe ich immer so gedacht, habe ich jetzt die magische Variation drin und, also jetzt mal übertrieben, überspitzt dargestellt. Und sind jetzt die Sechser die magische Zahl oder die Fünfer die magische Zahl? Ist 81% die richtige magische Intensitätsgrenze oder 85? Gucke ich mittlerweile so immer noch an. Aber ich bin viel mehr dahin gewechselt, dass ich mir überlege, wie viel machen wir? Klar, es gibt bestimmte Intensitätsbereiche, die abgedeckt werden sollen, sein sollten. Und das ist immer einmal die Dosis. Und diese Dosis ist dafür da, dass der Athlet Fortschritt macht. Was hat Fortschritt? Alles wird besser. Die Backoffs performen ein bisschen besser über die Zeit. Die Singles performen besser. Und die zweite Sache ist, was du so ein bisschen meinst, das Sequencing. Also wie ordne ich die an? Wie verteile ich meine 100 Reps, die ich vielleicht mache, auf die verschiedenen Einheiten, dass halt Tag X performt? Wie viele Abstände mache ich zwischen den Tagen? Wann mache ich die Variation und so, wie du es schon sagst? Und wie finde ich das raus? Und ich glaube, ja, dieser zweite Aspekt, obwohl eigentlich beide Aspekte, weil das ist, was du, ja, die Leute ändern, glaube ich, viel zu viel und behalten überhaupt nicht im Blick, wie viel mache ich eigentlich gerade, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Da gibt es natürlich auch einen Spielraum, deswegen merkt man es manchmal nicht, wenn man was verändert, das klappt gut, dann verändert man was und das klappt einfach überhaupt nicht mehr. Und die zweite Sache ist natürlich, wie bringe ich jetzt diesen Single zu performen, so gut wie er performen kann, an dem Tag X. Und das finde ich sehr, sehr selten wieder, vor allen Dingen, wie man das dann beeinflussen kann und auch so Fragen. Ich habe mich früher gefragt, ja, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Pause-Bench, einer Tempo-Bench, einer Larsen-Bench und einer Spodo-Bench? Wann nehme ich denn was? Für was nehme ich was? Und ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ja, keine Ahnung, immer mal was von denen rein, ne? So habe ich das Gefühl, gehen die meisten Leute daran. Und so bin ich früher auch dran gewesen und dachte so, ey, ich muss jetzt rausfinden, wann nehme ich denn eine Spodo-Bench, wann nehme ich denn eine Larsen-Bench, wann nehme ich denn eine Tempo-Bench, wann mache ich bei der Tempo-Bench noch eine Pause rein, wann mache ich bei der Larsen-Bench Close-Grip, wann mache ich Larsen-Bench mit Tempo? Es gibt ja tausende Kombinationen und da muss man halt ein System entwickeln. Da fühle ich mich jetzt mittlerweile sehr confident, dass ich zumindest sagen kann, ich mache mir über solche Sachen keine Gedanken. Das habe ich jetzt für mich geordnet, finde ich. Und ich glaube, viele sind da immer noch so ein bisschen, war das bei South Park mit den, ach nee, das war mit dem Hühnchen den Kopf abschneiden und dann rennt das rum und landet auf irgendeinem Feld und das ist es ja, dann. War das Rick and Morty oder?
Das war South Park.
Ja, aber so kommt es mir immer vor, so einfach so würfeln und dann, aha, 3-1-0. Ah,
wir hatten lange kein Larsen Press mehr.
Larsene, Vierer, alles klar. So, weißt du? Und dann kommen dann auch manchmal so komische Kombinationen raus, wo man dann auch merkt, okay, der weiß gar nicht, warum er diese Tempo-Rap-Anzahl und die Variation wählt, die dann halt für mich keinen Sinn machen. Und ich finde es auch sehr gut, dass man sich halt Gedanken darüber macht und also mal ein Beispiel, damit die Leute wissen, worüber wir reden. Ne? Was ich zum Beispiel überlegt habe, ist, dass so Sachen wie Tempo-Variationen, was will man da üben? Spannung zu halten, Leg-Drive zu halten, einen Soft-Touch zu machen. Ne? Vor allem, wenn das Gewicht sehr schwer wird. Und da wurde mir sehr schnell auch intuitiv klar, das macht keinen Sinn, Tempo-Bench 5er oder 6er zu machen. So, ne? Und hab da eigentlich nur noch Singles, Doubles, Triples gemacht. Dann finde ich hier von Sean Noriega und den ganzen von Powerlifting Now, also hier Team um die ganzen Profilifter, Marcellus, den wir im Podcast hatten, Steve DeNovi,
den wir im Podcast hatten.
Ja, dass die mitunter da halt sogar nur 3 Singles-Tempo-Bench machen und dann halt danach Comp-Work oder eine andere Variation. Und dann fühlt man sich natürlich bestätigt, sieht manchmal noch so, hey, ihr müsst sogar noch weiter denken oder noch extremer, dass das besonders gut funktioniert, wenn man in dieses Extrem geht und alles andere 10er Tempo wäre halt absoluter Quatsch. So, ich bin mittlerweile da ein bisschen vorsichtig, sowas zu sagen, weil es gibt dann immer irgendeinen komischen Anwendungsbereich oder weiß ich jetzt nicht, irgendwelche superschweren Larsen-Single. Hat aber auch, gibt es auch Leute wahrscheinlich, die können das. Wird wahrscheinlich jetzt nicht die Regel sein, ne? Da wird eher wahrscheinlich irgendein High-Rap-Kram gemacht. Aber genau.
Um dich und ich weiß nicht, wen du da zitiert hast, aber um dich erstmal zu zitieren aus Gesprächen, die wir hatten. Ja. Extraordinary claim requires extraordinary proof. Das heißt, wenn du anfängst,
ich glaub, schwere das hat aber Larsens. Richard Dawkins gesagt oder so.
Das ist natürlich voll meine Riege, das nehme ich natürlich auch gern an. Aber ja, also wenn du jetzt anfängst, halt schwere Larsen-Singles drücken zu lassen, warum halt? Also du hast die Elemente, die du jetzt für eine Comp-Bench brauchst, um die Comp-Bench stark werden zu lassen, also ja weitestgehend eliminiert. Warum soll das dann so sein? Also bist du dann, würde ich auch sagen, so ein bisschen, hast du dann den Burden of Proof zu zeigen? Vielleicht hat das jetzt bei einem individuellen Lifter, aber bei sonst irgendwie beim Durchschnitt der Lifter würde ich das nicht machen. Okay, aber dann zeig auch bei dem individuellen Lifter, warum. Also was passiert, wenn du es nicht machst und welchen Benefit hast du, wenn du es machst? Das muss, kann man ja im Regelfall anhand der Zahlen, die man da betrachtet, auch gut rausstellen, würde ich behaupten.
Ja, gibt ja auch einfach Ausnahmen, ne? Wie heißt der Yokoyama, ckn.bench.press auf Insta. Instagram. Ja gut, wenn du da halt USAPL-Regelwerk 3 cm ROM eine Larsen Press machen kannst, weil du die Brücke des Todes hast, dann hat das wahrscheinlich auch seine Berechtigung, ne? Also da sehe ich auf jeden Fall, aber für die meisten wird sowas halt nicht Sinn machen, ne? Und da gibt es halt oft so Kombinationen oder eben keine Polarisierung, wo du eine Variation in der bestimmten Rap-Range verwendest, wo diese auch Sinn macht, den Zweck zu erfüllen, die sie eigentlich hat. Klar gibt es immer andere. Wir entdecken ja auch immer wieder Sachen, wo man sagt, oh, dafür kann man anscheinend diese Übung ja doch ganz gut benutzen. Ne? Also ein Beispiel, ich hate halt Boxquad des Todes. Und zum Glück haben wir natürlich immer damals gesagt, es gibt bestimmt irgendeinen Reha und speziellen Fall, wo man sowas anwenden kann. Und ja, dann kriege ich natürlich die dummen Fragen gestellt, wenn ich sowas im Podcast claim und auf einmal stehe ich im Gym und mache Boxquads und lass mir dann auch erklären, warum mache ich denn Boxquads. Aber klar, einmal Tiefe zu regulieren wegen Verletzungsgefahr, aber ich mache die auch so richtig blöd mit Hinsetzen. Ne? Und da hatte ich dann gesagt, macht ja gar keinen Sinn so, ne, früher. Und dann wird mir aber erklärt, geht darum, Pronation nochmal da in Supination zu gehen, nochmal die Pronation wieder aufzugreifen, weil du halt wirklich absetzt wortwörtlich den Fuß und von unten raus wieder wieder halt diese Progression hast im Fuß quasi oder den Geilzyklus quasi wieder zweimal pro Rep hast und das auch wieder herstellen kannst aus dem Loch, sage ich wieder, ja, okay, hat dann halt doch einen sehr, sehr spezifischen und speziellen Anwendungsbereich. Ne? Deswegen kann man da natürlich offen bleiben, aber um aufs Thema zurückzukommen, sieht man schon sehr viele Programme, wo du das Gefühl hast, da ist kein System hinter.
Punkt. So, und im gleichen Atemzug hat dann Elliot natürlich auch die Bepreisung mancher Coaches kritisiert, ja. Mhm. Und unter anderem ist da ein Name gefallen. Und das fand ich ganz interessant. Weil.
Da darfst du auch gleich mal ausführen. Ich habe zu viel geredet. Jetzt will ich mal deine Meinung hören.
Zu der Bepreisung?
Ja, generell. Auch raus.
Ja, okay. Also, ja, also das, zu der Programming-Sache habe ich ja gerade schon zum Bankthema was gesagt und bin da natürlich ganz deiner Meinung, dass das oft einfach scheint, als hätte es kein System und. Wir haben jetzt hier irgendwie einen Pool von Assistenzen und dann versuchen wir die einfach irgendwie mit unterzubringen und es ist aber wenig Analyse dahinter zu sagen, okay, für die Person macht halt eine Post-Squad oder eine Tempo-Squad mehr Sinn als eine Schlag mich tot, Beuge. Es muss schon eine eingängige Analyse voranstehen, bevor man sagt, man wählt jetzt eine besondere Variation. Das geht natürlich nur schwer, wenn man gerade anfängt, mit jemandem zu arbeiten. Das ist, ne, so viel Slack muss man den Leuten dann auch geben.
Oder wenn du sagen, Lifter hast, die das nicht gut einordnen können und dir auch kein Feedback geben können entsprechend.
So, ne, also man muss das wirklich auch im Hinterkopf behalten, dass es sowas auch oft gibt. Aber, und da hat er dann auch, und ich sage jetzt einfach mal den Namen, Sean Noriega extrem kritisiert, der gesagt hat, also Sean Noriega, ich kann es jetzt nicht quoten, aber hieß wohl, dass er nur Athleten aufnimmt, die keine Trainingstage skippen. Und das ist, also ich will mich jetzt nicht, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass er es wirklich gesagt hat, aber wenn das so sein sollte, will ich da mal ein größeres Problem ansprechen, denn wer kann sich das denn leisten, solche Ansprüche an Trainees zu stellen? Ja, die Leute, die sowieso schon viel Zulauf haben. Ja, also wenn du jetzt Coaches in unserer Größenordnung nimmst, wir können jetzt nicht sagen, ey komm, wenn du keine 450 Dots hast, dann kannst du dich verpissen und gehst woanders hin. Wir nehmen nur die besten und talentiertesten Athleten. Ja, mit denen ist es dann aber auch einfach zusammenzuarbeiten. Ja, funktioniert halt einfach alles. Die Frage ist, wo fängt denn die Coaching-Arbeit an? Und da hat Elliot dann auch gesagt, na, die fängt dann halt da an, wo deine Maltrainingstage geskippt werden oder wo du dann feststellst, dass dein System, was du jetzt dir ausgedacht hast, irgendwie einfach mal nicht funktioniert und du da jetzt eine Lösung für das Problem finden musst und nicht, ich nehme jetzt einfach nur die Leute, die alles genauso machen und genauso auf das reagieren, was ich sage, und dann wird's schon klappen. Dann, natürlich hast du dann am Ende den besten Schnitt an Leuten, weil du ja einfach selektieren kannst und du kannst sie halt auch bepreisen, wie du willst, weil du das dir einfach aussuchen kannst. Ne? Dann nimmst du halt 250, 300 Euro im Monat für ein Coaching, weil du halt im Monat auch 10 Anfragen hast. Und ich meine, keine Ahnung, also wenn jetzt 10 Leute pro Monat zusätzlich zu mir kommen wollten, könnte ich wahrscheinlich sowieso nicht alle aufnehmen. Das heißt, ich muss ja dann irgendwo selektieren. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich da der absolute White Knight wäre und mir dann die Leute nehme, die am bedürftigsten sind und am wenigsten talentiert. Ich würde dann wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie mein Standing zu verbessern und mir dann natürlich die Leute raussuchen, die talentiert sind und die Leute, bei denen ich weiß, dass sie den Trainingsplan durchziehen und dass ich mir da halt weniger Arbeit machen muss. Und na, wollen wir natürlich, also bin ich ehrlich, auf das moralische hohe Ross möchte ich mich da nicht setzen.
Ja, aber, also ja nur schon, dass man seinen Job machen kann und nicht noch andere Jobs wie Kindergärtner, Motivationscoach und die Leute erstmal überhaupt motivieren muss, ins Training zu gehen. Genau. Da fühlt man sich ja dann auch ein bisschen überqualifiziert irgendwo. Also jetzt nicht, dass es generell der Fall wäre, aber wenn man dann echt die Leute so wegen Kinderkram, weiß ich nicht, trösten muss, wie ich sagen
kann. Passiert.
Dafür hast du jetzt den Coach, dafür hast du deine Mutti, so nach dem Motto. Dann ist es natürlich, ist natürlich bei uns nicht der Fall. Wir haben natürlich nur motivierte Top-Athleten. Und, aber na klar, das würde jetzt keiner anders machen. Aber wie ist denn dein Fazit? Findest du sowas okay oder nicht?
So viel Geld zu nehmen? Ehrlicherweise auch.
Ich nehme nur solche Leute und ich bin halt teurer.
Ja, also wie gesagt, ne, wenn ich in der Position und in der Situation wäre, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Da würde ich mir natürlich die Leute raussuchen, bei denen ich merke, okay, die machen mir meinen Job leicht und damit kann ich halt gut erfolgreich sein, klar. Aber aus einer moralischen Perspektive, vielleicht auch eine Frage der Verteilung, würde ich mir natürlich wünschen auch, dass sich die Preise da wieder ein bisschen angleichen, dass der Markt sich angleicht und dass die Leute vielleicht auch besseren Zugang kriegen, wie man das jetzt bewerkstelligt, andere Frage, aber dass die Leute besseren Zugang dazu kriegen, welche Coaches kann man nehmen. So, muss ich jetzt zu den größten, erfolgreichsten, teuersten Coaching-Teams gehen, weil ich da die beste Leistung bekomme? Wahrscheinlich nicht.
Was hat das so erfolgreich da drin zu suchen? Du meinst von der Größe erfolgreich.
Ja, genau, ne? Also da ist halt viel Zulauf und durch den vielen Zulauf hast du natürlich auch einen anderen Pool an Leuten, mit dem du arbeiten kannst und dann, keine Ahnung, ich meine, wenn du 300 Leute in einem Coaching-Team hast, bringst du dann halt, sieht danach viel aus, aber du bringst dann halt, keine Ahnung, 10, 20 Leute auf eine DM, wirkt dann viel, ist prozentual natürlich wenig im Vergleich zu jemandem, der halt 10, 15 Leute und halt 2, 3 Leute auf die DM bringt. Ja, ist dann halt ein anderes Verhältnis, aber wie willst du das überprüfen? Ich meine, du gehst ja jetzt als normaler Spectator, als Everyday Athlete oder so, gehst ja jetzt nicht auf eine DM, schaust, das ist der Coach, suchst den auf Insta, der hat so und so viele Athleten. Das ist natürlich prozentual in dem Verhältnis so und so. Das interessiert dich da halt nicht. Du guckst dir das halt an, sagst, cool, das sind die Leute, die sind da, die schlagen da sowieso immer zu dritt, zu viert auf. Und die machen da richtig Stimmung und die Leute, die da, und irgendwie haben die in jeder Klasse 3, 4, 5 Leute, dann müssen die ja einen guten Job machen und dann ist natürlich der Zulauf nochmal anders reguliert. Ja.
Ich würde mal zu der Frage zurückkommen, also mit dem, es war ja eigentlich ursprünglich noch eine andere Sache, mit der Geld, wie viel Geld man nehmen soll. Ich hätte jetzt gesagt, ich kann es total nachvollziehen, wenn jemand wie Sean Noriega, der ja auch viel dafür getan hat, dass er bekannt ist, also nicht nur als Athlet, aber halt auch Powerlifting Now-mäßig und wahrscheinlich auch dann lokal noch mehr. Wir kriegen ihn ja hier immer nur durchs Internet mit, sage ich jetzt mal. Aber wenn der sagt, komm, ich habe das seit Jahren gemacht, er hat ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz und der hat sich ja, der ist ja auch jemand, der sich stark weiterbildet, ne? Der auch super smart ist. Ich meine, der Typ hat, was hat der gemacht? Ein Doktor oder zumindest irgendwo ein Stanford oder Harvard hatte er ja irgendwie, hatte oder Physik MBA gemacht oder irgendwie sowas. Also der ist schon so ein Superbrain, was sowas angeht. Und wenn der sich sagt, gut, ich habe mich für Powerlifting entschieden, ich will da krass sein und ich bin auch krass genug, dass die Leute mich halt wollen, dann auch zu sagen, hey, ich mache ein sehr teures Angebot, aber dieses teure Angebot will ich auch nur an Top-Leute weitergeben, wo es sich A auch lohnt, diese Detailarbeit zu machen. Und dann erwarte ich halt aber auch entsprechend, dass damit das funktioniert, dass das halt ambitionierte Leute sind. Und ja, wenn er dann sagt, hier, ich nehme nur solche Leute. Ich meine, ich zahle jetzt gerade auch sehr, 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 sehr viel für mein Coaching, weil das aber auch eine Kombination aus Mentorship ist und Reha. Und da würde es sich halt auch überhaupt nicht lohnen, wenn da jemand hingeht und dann halt zum Beispiel sagt, ja, ich filme mal ab und zu nur und ja, habe ich mir jetzt noch das Feedback noch nicht angeguckt und ich skippe mal die Accessories, weil ich keinen Bock habe. Wenn du halt keinen hast, der dieses Angebot nutzt, und in dem Fall ist es halt sehr viel, sehr spezifische Reha-Übungen, die halt sehr viel Aufwand erfordern und auch sehr viel Informationen dazu und auch vielleicht Mentorships danach, um halt darin besser zu werden. Wenn du halt jemanden hast, der kein Interesse daran hat oder keine Zeit oder ne, keine Kapazität, ja, dann ist es auch nicht das richtige Ding für dich. Dann kann man auch gleich sagen von vorher, ey, ich glaube, das wird nichts. Und wenn man das aber anbietet, andere das nicht so anbieten oder nicht so in der Klasse, kann man halt, denke ich, auch mehr nehmen, wenn die Nachfrage da ist und sagen, hey, ich bin bereit dafür, Geld auszugeben und kriegt dann auch mehr als bei anderen Coaches. Das ist halt so dass die Frage, ob man da mehr kriegt. Ich denke, bei Sean Noriega wird man schon deutlich mehr kriegen als bei anderen. Auch an Wissen.
Ich kann das leider nicht einschätzen.
Weißt du, was Joey Flex nimmt bei seinen Athleten? Da habe ich damals Preise gehört, die ich sehr interessant fand.
150, oder?
Naja, Dollar, glaube ich, aber wird sich wahrscheinlich auch geändert haben, aber der hat auch vor einem Jahr oder zwei mitunter, gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, das ist nicht so, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, wo der unter $200 genommen hat und da halt auch viele Athleten und da denkt man sich, okay, warum nimmt dann andere 250, wenn du jemanden hast, der halt Weltrekordhalter fabriziert. Aber da hast du ja auch so ein bisschen Insider-Informationen.
Ja, mehr oder weniger, also zu der Bepreisung tatsächlich nicht so sehr, aber
nee, aber zum Coaching, dass du dann halt, hast du ja auch gesagt, relativ wenig technisches Feedback kriegst.
Genau.
Das wird bei einem Sean Noriega schon wahrscheinlich anders aussehen. Dann gibt es bei anderen Coaches vielleicht auch sowas wie Ernährungscoaching mit dazu oder was weiß ich. Die sind dann besonders spezialisiert auf so Reha-Krams. Also ich finde es schon gerechtfertigt, aber die Frage ist immer natürlich, ob die jetzt gerade mehr Geld nehmen, die dann auch den Mehrwert liefern, ne?
Genau, ja. Und das ist halt die Frage. Und ich denke halt, dass eher die Leute viel Geld nehmen, die sich halt leisten können und die sich ausruhen können und die dadurch einfach selektieren und dann sagen, okay, mir ist es jetzt relativ egal, ob ich die krassesten Athleten kriege, sondern ich will einfach nur die, die sich mein Coaching leisten können und dann kriege ich das schon raus oder leisten wollen. Und dann wirst du sicherlich auch im Schnitt einfach, ne, wenn du sagst, okay, entweder sind es jetzt die, die einfach extrem gut betucht sind und die sich das leisten können und denen ist der Rest egal und dann werden sicherlich Leute sein, die halt sehr investieren in sich und den Sport und dann halt auch alle Externals irgendwie auf die Kette kriegen wollen und halt diesen Buy-in dann eben entsprechend auch den Output haben möchten. Ob die jetzt da, ich meine, am Ende kriegst du halt halbwegs anständiges Programming, du kriegst irgendwie Struktur, du kriegst irgendwie Technik-Feedback und bei talentierten Leuten, die einen großen Buy-in haben und auch die Externals richtig stellen, wird es dann auch funktionieren. Da ist dann halt egaler, wie gut ausgeklügelt das Programming ist. Aber ob das jetzt die tatsächliche Leistung widerspiegelt, die du in dem Coaching bekommst für das Geld, steht halt auf einem anderen Blatt. Und ich denke, das ist auch zu Recht zu kritisieren. Es ist halt nicht mitunter die Leute, dass viele Geld nehmen, die auch die beste Leistung bringen, so, sondern, also da würde ich jetzt in Richtung Steve DeNovi gucken, der halt extrem viel Input, extrem viel Knowledge auch vermittelt und halt versucht auch sein Coaching-Staff, seine Leute relativ klein zu halten oder irgendwie nicht über 30 zu kommen, glaube ich. Also das ist halt...
Ja,
das
genau.
Dass er das damit halt auch reguliert und auch sicherstellen möchte, dass er halt die bestmögliche Qualität liefern kann und da halt nicht das größte Geschäft draus macht, wie man es jetzt bei anderen größeren Teams beispielsweise betrachten könnte.
Ja, oder Marcellus hat ja auch irgendwie 80 Klienten, aber der scheint dann ja wiederum A, so viel zu hustlen und B, so organisiert und strukturiert zu sein, der macht es ja auch schon seit Jahren, dass er halt nicht nur im Programming gut ist, sondern auch einfach turbo-effizient. Sieht man ja auch, dass er sich wirklich Systeme hinlegt. Der ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, ne, der sich wirklich lange Gedanken gemacht hat, glaube ich, wie man zum Beispiel beim Programming jetzt ein System entwickelt und dann entsprechend auch das sehr effizient halt auch machen kann. Und dann geht das vielleicht sogar, ja. Aber letztendlich, hey, wenn man Fortschritt macht und sich wohlfühlt oder beides oder das Gefühl hat, man arbeitet an den richtigen Schritten. Was ich da nochmal interessant finde, ist ein Phänomen, das ich glaube, ich von mir aus sagen kann, dass ich noch nie so in einem Athleten geäußert habe und auch nicht machen will. Und zwar, wenn irgendwann der Fortschritt ausbleibt und man dann so, ja, das dann akzeptiert. Eigentlich ist das, was ich meine. Und dann steht wahrscheinlich, ob ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, so der Claim im Raum, ja, deine Bank ist, du bist einfach wahrscheinlich nicht so zum Bankdrücken gemacht. Oder du hast halt so eine Problembank. Oder ja, vielleicht deine Beuge, weiß ich nicht, bist halt nicht so zum Beugen gemacht. Oder du hast vielleicht nicht so die Genetik, jetzt so viel mehr rauszuholen, ne? Und ich finde das immer ein übelste, das finde ich lazy. Wenn... Ja. Nicht unbedingt, dass so ausgesprochen wird, aber sogar so gehandelt wird, weißt du? Weil, klar, ich habe auch Leute, die stagnieren bei irgendeinem Lift super stark. Aber das wurmt mich so doll. Und das ist so, das macht mich so fertig, wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht rausgeguckt, wie man da wenigstens so mal ein Plateau durchbrechen kann. Oder klar, die haben offensichtlich, ist nicht ihre Begabung, dieser Lift. Aber wie kann man das umdrehen, ne? Wie schafft man es, nicht nur Leute, die ein Talent haben für Bankdrücken, gute Bankdrücker werden zu lassen, sondern für mich stellt sich dann immer die Frage, wie kriege ich jemanden, der kein Talent hat fürs Bankdrücken, hin, gut Bank zu drücken? Oder halt auch Progress zu machen. Die werden vielleicht nicht die weltbesten Bankdrücker, aber wie kriegt das hin, dass die trotzdem besser werden?
Ja.
Ja, und ich glaube, viele sagen dann, lassen es so auf sich beruhen, so ein bisschen, ne?
Auf beiden Seiten dann, würde ich auch sagen, ne? Also sowohl auf der Athleten- als auch auf der Coach-Seite. Ja. Ich denke da, als du hier gerade Bankdrücken gesagt hast, denke ich an Alex, Shoutout. Der zu mir gekommen ist und da war dann halt, stand das halt genau im Raum, ne? Wir haben uns das alles angeguckt, hier die Assessments gemacht und auch die Zahlen angeguckt und die Entwicklung und da war uns beiden halt, oder er wusste es vorher schon, mir war dann auch klar, okay, also Bank ist jetzt wahrscheinlich nicht der beste Lift, so. Und dann habe ich ihm aber auch gesagt, okay, ich fände es halt ein bisschen wack, wenn wir sagen, okay, ist ein scheiß Lift und den lassen wir jetzt einfach irgendwie nebenbei laufen und gucken mal, was passiert, sondern ja, ist halt kacke für dich, weil du jetzt einfach viel mehr arbeiten musst als alle anderen dafür, um Position zu erreichen, um Muskulatur draufzupacken, um halt eben die Voraussetzungen möglichst anzugleichen, um eine bessere Bank zu bekommen. Das ist dann für dich scheiße,
ja.
Als bei jemandem wie, keine Ahnung, mir zum Beispiel, der sich halt auf die Bank legt, sofort eine recht anständige Position hat und relativ schnell relativ viel drücken kann. Damit müssen wir uns abfinden, ja, aber das heißt nicht, dass wir jetzt ihr Gas rausnehmen, sondern im Gegenteil. Das heißt, dass wir da noch mehr machen müssen. Und bei ihm ist es dann halt, und er war auch bereit, das zu tun, da ist es dann halt daran immer mal wieder resultiert, dass es halt irgendwie zu kleinen Verletzungen und Problemchen kam und dann mussten wir die irgendwie auskurieren und das hat uns dann aufgehalten, aber so wie ich ihn kenne, der ist halt ein Macher, so, der zieht halt trotzdem durch und lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, sondern weiß, okay, also das ist die Realität, die Bank ist nicht dein bester Lift, aber wir müssen halt dafür knüppeln, dass sie besser wird und er knüppelt halt dafür. Und ja. Dann kommen halt irgendwann PRs und die hat er sich dann halt hart erarbeitet und schwer verdient und das, da bin ich dann halt auch umso glücklicher, wenn das funktioniert. Da würden mir jetzt auch andere Beispiele fürs Kreuzheben noch einfallen, aber das ist halt immer genau das Gleiche. Da muss man halt einfach mehr arbeiten und nicht weniger. Logisch eigentlich.
Also das ist auch für mich so ein Ziel, dass, also oder so eine Wunschvorstellung, dass ich jemand bin, wo die Leute sagen, ja, ich habe schon alles versucht und ich habe einfach, kann da nicht besser werden, dass man dann eine Möglichkeit hat, doch besser zu werden, so wie so ein bisschen sich Talent anzutrainieren oder anzueignen durch bestimmte Sachen. Also Sache, die mich gerade sehr beschäftigt, weil ich, ganz ehrlich, wenn irgendein kleiner 74er sich hinlegen kann und über 200 Kilo drückt, dann kann es halt nicht sein, dass irgendwelche langen Leute nicht 150 schaffen, die halt nur schon im untrainierten Zustand mehr Muskulatur da vielleicht haben. Klar, die haben mehr ROM, kann man hin und her diskutieren, aber was mitunter möglich ist, was bewegt wird, dann ist doch immer die Frage, selbst mit schlechtesten Voraussetzungen, wenn du alles richtig machst, was kannst du dann rausholen? Und ich glaube, es gibt dann wahrscheinlich schon so ein paar unkonventionelle Wege, oder was heißt unkonventionell, sagen wir mal, Sumo-Wege. Schon sehr stark polarisierte. Also, ja, ich glaube, ein Beispiel ist Muskulatur, ne? Du baust nicht gut Muskulatur auf. Dann ist natürlich die Frage, warum? Es gibt Sachen, die kannst du ändern, Sachen, die kannst du nicht ändern. Es gibt Leute, die haben Talent, die können vieles machen. Bis zum bestimmten Grad, irgendwann werden die auch, um dann halt ganz, ganz oben mitzuspielen, müssen die dann auch alles immer mehr verfeinern und alles muss halt stimmen und auf die passen. Aber ich glaube, da werden wir vielleicht auch ein paar Jahren noch ganz andere Methoden wissen oder, aber ja, wir hatten jetzt ja zum Beispiel das Thema mit dem Atem, wo ich wirklich Leute, die stuck waren, auf einmal riesen Fortschritte sehe und dann dieses Problem auch bei anderen. Und es gibt halt Leute, die haben einen extrem weiten Brustkorb, ne? Die haben dann gute Voraussetzungen zum Bankdrücken. Und wenn man halt sowas hat wie Atmung, was auch vielleicht die Leute mit einem großen Brustkorb deswegen erst haben, weil die das intuitiv können. Aber wenn man so eine Sache, die etwas unkonventionell findet, wo man den Leuten halt ja, quasi diese genetische Verrostung aushebeln kann. Sowas finde ich super interessant, ne? Hypertrophie halt auch. Das spielt ja dann auch rein. Wie ist die Position? Die kann ich ja mit Atmung und Expansion auch verändern von den Ansatzpunkten, wo die im Raum stehen. Aber auch so Sachen wie, kann ich das Programming dann so machen, dass es für den erfolgreich hat? Ich meine, wenn ein anderer Lift dafür sehr, sehr gut läuft, dann muss man da ja vielleicht weniger machen. Ich habe ja auch Athleten, ja, die squatten halt ihre paar Sätze, haben super dicke Schenkel. Da habe ich dann mehr Platz für irgendwelche Übungen für die Bank zum Beispiel. Und ja, kann man da vielleicht mit mehr Volumen oder mit besseren Auswahl von Assistenzen dann da vielleicht noch mehr rausholen, dass er trotzdem wächst. So. Weil jeder kann irgendwie wachsen und stärker werden, bin ich der Meinung.
Und wenn ihr auch wachsen und stärker werden wollt, dann schreibt uns eine DM auf Instagram @falk.incredible @maxi_producer @kona_dh. Schreibt uns Ideen, Inputs, wir haben unseren YouTube-Channel jetzt ein bisschen auf zum Laufen gebracht, also schickt uns da auf jeden Fall Athletinnen und Athleten, die wir uns mal genauer angucken sollen. Lasst hier auf Spotify 5 Sterne da, damit wir etwas Motivation tanken, hier weiter Vollgas zu geben. Und achso, ja, ich dachte, das ist eine Nachricht an mich, die du da reinschreibst. Nee. Ja, damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für dein Dabeisein, Maxi. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.
Wiedersehen.